Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Sag ein paar Worte zu unserer Arbeit. Help Center e.V., das ist eine christliche Seelsorgeeinrichtung in Dautphetal, also bei Marburg, ganz grob, ziemlich genau eine Stunde Fahrt von hier. Wer da gern mal vorbeikommen möchte, in Kürze haben wir ein Begegnungsfest. Da liegen auch hinten Flyer aus, könnt ihr gern mal vorbeischauen. Da wird Lutz Schäufler als Musiker und Redner dabei sein. Wer ein bisschen mehr über die Arbeit erfahren will, kann auch hinten einfach mal gucken. Da liegen auch solche Nachrichten, die alle 2 Monate rauskommen. Und es gibt auch so ein Andachtsbuch, könnt ihr gerne einfach mitnehmen. Ja, wir leben seit 1970 nur von Spenden als Werk und werden trotzdem wunderbar durchgetragen. Also Richard Straube betete, das ist der Gründer, ganz am Anfang: Herr, wir haben keine Zeit, die Klienten machen so viel Arbeit, wir haben keine Zeit, uns noch ums Geld zu kümmern, das musst du machen. Und das Gebet wird bis heute erhört. Wir erinnern Gott natürlich immer wieder mal daran, dass er für uns sorgen sollte, und das tut er. Und wir werden wirklich wunderbar durchgetragen. Was immer wieder fehlt, oder ein zweites Gebetsanliegen, ist Mitarbeiter, dass wir immer wieder Mitarbeiternot haben. Aber da hat sich gerade vor 2 Tagen eine Frau, die wir angefragt haben, entschieden, ja, sie kommt im Herbst, und eine weitere Frau wird auch im Herbst beginnen, nach ihrem Bibelschulstudium, und da sind wir erstmal gut abgedeckt. Also das ist ein großes Dankesanliegen. Als ich, es sind ja ein paar junge Leute hier, ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute heute noch Karl-May-Bücher lesen, vielleicht ist das auch nur meine Generation, also ich habe da ziemlich viele von gelesen, und mein Held, mein Vorbild war Old Shatterhand, vielleicht kennen den einige. Ich war ja auch nicht in einem frommen Elternhaus groß geworden, und da las man natürlich auch alle möglichen Romane. Und dieser Old Shatterhand, der war einfach klasse. Der konnte jemanden K.O. schlagen, mit einem Schlag war der K.O. Der konnte alles, der konnte reiten, der konnte schießen, der hat so gut wie nie vorbeigeschossen. Der konnte ganz viele Sprachen. Der konnte einen Grizzlybär besiegen mit einer kleinen Pistole und einem Messer. Also der hat einfach alles gekonnt. Spuren lesen, und natürlich war der auch, nannte sich auch Christ, und ja, hat er dann den Winnetou, den kennen wir ja vielleicht eher, gibt es ja auch viele Verfilmungen. Also das war so im Teenageralter oder ja vielleicht eher so jungscher Alter mein Held. Es geht heute um Vorbild, und ich fand es interessant, auf der Fahrt hierher höre ich immer Radio, und meistens kommt da irgendwas, was ich dann in der Predigt aufgreifen kann. Das war auch heute so. Tatsächlich wurde da über Vorbild geredet auf der Strecke hierher. Und jetzt stellt euch vor, was geben da Leute für Antworten, wenn man sie auf der Straße fragt, wer ist denn dein Vorbild? Die erste Antwort war, wir. Wir sind unser Vorbild, dachte ich. Ja, das ist ja echt komisch, oder? Sie meinte damit sich und ihre Freundin, also die sind sich selbst als Team ein Vorbild, fand ich jetzt ein bisschen seltsam, aber meinetwegen kann man sich selbst als Vorbild hinstellen. Das ist ja auch mein Ziel, nämlich sei ein Vorbild, aber trotzdem ist es ja auch gut, eins zu haben. Die zweite Antwort war der Papst, dann kam noch vor Michael Jackson und meine Oma. Also hat auch jemand gesagt, die anderen habe ich mir alle nicht gemerkt, aber ich fand es schon interessant. Und ältere Leute haben oft gesagt, ja, die Zeit ist vorbei. Ich habe kein Vorbild mehr. Hatte ich mal, als ich jung war. Vielleicht auch, weil man dann gemerkt hat, Vorbilder enttäuschen oft. Gerade wenn man Prominente, also die Bravo ist ja gerade 70 geworden, kennt ihr wahrscheinlich, habe ich als junger Teenager auch gerne reingeguckt. Ich habe mir sie, glaube ich, nie gekauft, aber immer gelesen. Und da gab es ja dann zum Ausschneiden so Helden, die man als Poster an die Wand hing. Das habe ich nie gemacht. Ich hatte ja Old Shatterhand. Aber viele hatten eben Promis, meistens Sänger, und haben die. Und irgendwann kippt das und dann ist man entweder enttäuscht oder man hat keine Vorbild mehr. Ich hoffe, ihr habt welche. Und ich hoffe, du bist auch eins oder du hast das Ziel, eins zu werden. Das ist meine Herausforderung. Ich möchte dazu einen Vers lesen, nur einen Vers, aus 1. Timotheus 4, Vers 12. Da schreibt Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. So heißt es bei Luther. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Es wird vermutet, dass der Timotheus noch ein recht junger Mann war, so vielleicht Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, und es war ja für damalige Verhältnisse dann schon noch ein Jüngling. Und wahrscheinlich gab es viele Ältere in der Gemeinde oder auch Älteste, Mitälteste, die eben älter waren als er. Und vermutet wird manchmal, Timotheus war vielleicht eh ein bisschen zurückhaltender, und deshalb heißt es ja auch in 2. Timotheus dann, dass er so ein bisschen ermutigt wird, dass Paulus ihm das sagt: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also dieser Timotheus, ein junger Mann, der Ziehsohn oder geistliche Ziehsohn von Paulus, wird ermutigt, dass er eben nicht aufgrund seines Alters jetzt Angst hat, die Gemeinde zu leiten oder zu führen. Und das ist ganz wichtig. Das Kriterium Alter spielt natürlich schon oft eine Rolle. Wir merken es im Helpcenter. Wir nehmen ja Klienten von 18 bis 26 Jahre und haben festgestellt, das Alter spielt schon eine Rolle, wenn wir Mitarbeiter einstellen oder auch Praktikanten haben. Wenn die im ähnlichen Alter sind, dann werden die nicht ganz so ernst genommen von den Klienten oder Hilfesuchenden. Wir nennen sie ja Gäste. Also wenn die ein bisschen älter sind, haben sie irgendwie oft mehr Autorität. Haben wir festgestellt, und deshalb haben wir gesagt, junge Praktikanten ist immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt war der Timotheus nun mal jung. Gab wohl keinen anderen, der die Gemeinde da so leiten konnte. Da brauchte der eben besonders viel Ermutigung, dass er dieses Amt ausführen kann, sich traut, da wirklich Autorität auszuüben. Sei ein Vorbild. Interessant, zu Titus sagt er ja was Ähnliches. In Titus 2 können wir das nachlesen, Vers 7. Da sagt er ihm auch: In allen Dingen dich selbst mache zum Vorbild guter Werke. Dich selbst mache zum Vorbild guter Werke. Wir lesen das öfter in der Bibel, und die Vorbildfunktion ist ja auch wichtig. Wer Kinder erzogen hat, hat vielleicht schon festgestellt, die machen oft alles nach. Und tatsächlich die Vorbildfunktion, also rein statistisch, macht etwa 70% aus. 70%. Also nicht die gute Pädagogik, das gute Erziehungssystem, sondern wie die Eltern leben. Das ist entscheidend, das prägt. Und das lässt sich auch übertragen auf Gemeinde. Wie der Pastor, wie die Ältesten, der Vorstand, Verantwortungsträger, Jugendleiter oder jeder, der halt eine Arbeit verantwortet, wie lebt er denn? Ist er authentisch? Ist er glaubwürdig? Ich bin dankbar für meinen geistlichen Vater, den ich kennenlernen durfte kurz vor meiner Bekehrung. der hat mich so begeistert, dass ich dachte, ja, das muss schön sein, Christ zu sein, weil er so eine Ausstrahlung hatte, so eine Freude, so eine Liebe, dass ich dachte, so will ich werden. Und er hat gar nicht so viel gesagt, Uwe, du musst das und du solltest das tun als Christ und das, sondern er hat uns mich aufgenommen, dass ich ihn jederzeit besuchen konnte und er lebte authentisch. Bis heute, der lebt immer noch. Ich habe ihn vor einer Woche besucht und das ist immer ermutigend, ihn zu besuchen. Und ganz viel habe ich mir von ihm abgeguckt. Der musste gar nicht sagen, Uwe, so und so solltest du leben, sondern ich wollte so leben, weil er so lebt. Sei ein Vorbild. Da könnten wir jetzt allein zu dem Punkt sehr viel allgemein sagen, aber wir merken es immer wieder, wir haben zum Beispiel oft junge Leute ja eben bei uns, aber auch Veranstaltungen, wo junge Leute zu Schulungen kommen, junge Leute zwischen 20 und 35 zu Seelsorgeschulungen, die paar Tage aufs Gelände kommen vom Help Center. Und da ist immer wieder so eine Sehnsucht nach glaubwürdigen Vorbildern, nach geistlichen Eltern, die sich junge Leute wünschen. Deshalb ist es so wichtig. Und wenn wir keins haben, dass wir eins sind, sei ein Vorbild. Und hier ist ja viel aufgezählt. Worin denn? In was denn? Was sollen wir denn? Wo sind wir denn vorbildlich? Vorbild im Wort, im Reden. Ja, das Reden ist ja so eine Sache, gell? In Jakobusbrief 3 kommt ja das Reden ziemlich schlecht bei weg. Da sind ja so Ausdrücke gebraucht, das ist von der Hölle entzündet. Also wir können mit dem Reden richtig viel Schaden anrichten. Und die jungen Leute, die zu uns kommen, oft sind es schon Christen, die aber enttäuscht sind. Die sind nicht enttäuscht, weil sie vielleicht einen Autounfall hatten oder weil das Abitur nicht so gelungen ist oder was auch immer, weil sie vielleicht nicht gut im Sport sind, sondern die sind oft durch Worte verletzt. Durch Worte, die ihnen gesagt wurden und die sie verinnerlicht haben und die sie jetzt lähmen, im Glauben voranzukommen oder überhaupt im Leben klarzukommen. Menschen glauben oft solchen Dingen, die ihnen gesagt wurden als Kind oder Jugendlich. Glaubenssätze nennen wir das in der Therapie oder auch bei uns, wir nennen das ja nicht Therapie, aber Menschen sind geprägt und die sagen dann oft so von sich, ich bin nicht geliebt oder ich bin nichts wert, ich krieg nichts gebacken. Worauf gründen Sie das denn alles, diese Glaubenssätze? Das wurde Ihnen gesagt. Das heißt, im Reden können wir uns vielfältig falsch verhalten. Und ich kenne ja mich auch. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin jemand, der so schlagfertig immer seinen Senf überall dazugeben könnte. Und das macht ja auch Spaß. Irgendwie, zack, jemand so einen rüber zu braten. Und dann ist man Christ und leitet so ein Werk und muss total aufpassen, dass diese blöden, dummen Sätze, die so in mir manchmal stecken, nicht ständig rausrutschen. Die richten Schaden an. Das habe ich schon als Jungbekehrter begriffen. Da habe ich mal zwei Lehrlinge ausgebildet und dann ist mir irgendwie so ein blöder Satz rausgerutscht. Und da sagte das eine Lehrmädchen zu mir, Uwe, das hätte ich nicht von dir gedacht. Und ich so, oh, das war echt eine demütigende Lektion. Wenn eine Ungläubige einem als Christ sowas sagt, weil man sich in seinen Worten verfehlt hat. Das heißt, im Epheserbrief Kapitel 4 kennen wir bestimmt Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz nach Luther aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir Deutschen sind da nicht so gut drin im Ermutigen. Das können viele Kulturen besser. Wir sind gut im Kritisieren, was oft nichts hilft, sondern verletzend ist, auch wenn es stimmt. Aber wir brauchen doch alle Lob und Ermutigung, oder? Reden wir doch vielmehr das, was andere erbaut. Gehen wir doch auch so in die Gemeinde oder vielleicht zu Veranstaltungen zum Geburtstag vorher mit dem Gebet, Herr, lass mich ein Segen sein. Lass mich eine Ermutigung sein für irgendjemand, der auch dorthin geht, wo ich jetzt hingehe. In Kapitel 5, Vers 4, auch im Epheserbrief, da heißt es, auch schandbare, närrische, lose Reden stehen euch nicht an. In manchen Übersetzungen steht dann, albernes Geschwätz, Witzeleien, ja, da sind wir oft auch gut drin. Albernes Gerede. Passen wir doch vielmehr auf, dass wir Menschen ermutigen, dass wir vielmehr sagen, was wahr ist, was notwendig ist, was hilfreich ist, als dass wir immer nur so dummes Zeug labern. Und wir merken ja, wenn wir was getrunken haben, labern wir noch mehr dummes Zeug, also ich zumindest. Das war für mich so ein Punkt, dass ich mir dann als Christ gesagt habe, ich möchte mich nicht mehr besaufen. Dann redet die Zunge noch mehr Blödsinn. Da könnten wir jetzt viel zu dem sagen, allein zu dem Punkt. Ich werde nie vergessen, als ich meinen eigenen Vater beerdigt habe und ich hatte einen wirklich tollen Vater, der war ein Vorbild. Der hat übrigens meines Wissens mir nie im Leben einen Vorwurf gemacht. Das rechne ich ihm so hoch an. Keine Vorwürfe, egal was ich für Dummheiten angestellt habe, da war er immer barmherzig. Ich habe ja auch eh schon kapiert, dass ich es falsch gemacht habe, das musste er mir ja auch nicht sagen. Der war immer gnädig mit mir, wie Gott mit uns umgeht. Keine Vorwürfe. Und als ich dann seine Beerdigung hielt, habe ich natürlich auch viel Lob über ihn gesagt. Und hinterher kam eine Frau auf mich zu, eine ältere Frau, und sagte mir, Uwe, du hast wirklich einen tollen Vater gehabt. Die kannte ihn. Aber dein Vater hat auch einen tollen Sohn. Das war vor 29 Jahren. Das tut immer noch gut, sowas gehört zu haben. Und wir brauchen Worte der Ermutigung. Wir müssen Menschen auferbauen. Die anderen lassen das dann, der kriegt von anderen schon genug Fett weg, wo wir denken, man muss denen doch mal sagen, wo es lang geht. Kriegt er bestimmt auch gesagt. Aber rutscht uns vielleicht auch mal raus, aber wir wollen die Einstellung haben, ich will ermutigen. Das zweite im Wandel, das ist auch so eine Sache. Im Wandel. Wir sollen leben, was wir glauben. Vielleicht habe ich es dir auch schon mal gesagt, die größte Diskrepanz ist oft, warum junge Leute von Gott enttäuscht sind zum Beispiel, ist oft, dass ihre Eltern, sie kommen aus christlichen Elternhäusern, also ich spreche jetzt von unseren Klienten, ganz oft kommen sie aus christlichen Elternhäusern, aber zu Hause wird anders gelebt als geredet. Die reden dann oft schön fromm, aber das Leben hinkt ganz weit hinterher. Und mit dieser Spannung, das halten sie nicht aus. Das ist unglaubwürdig. Wir sollen leben, was wir glauben. Ich habe mal bei so einem Glaubenskurs mitgemacht, so, der hieß das Leben meistern vor vielen Jahren. Und da war der Referent, es war so, ging so einen ganzen Tag, so ein Seminar, und der Referent hat dann zwischendurch gesagt, jetzt machen wir mal ein paar gymnastische Übungen. Und dann hat er die gymnastischen Übungen vorgemacht und auch angesagt. Also ungefähr, jetzt mal alle Knie beugen und alle mal die Hände nach oben und ausstrecken und nach hinten. Und jetzt fasst euch mal alle an die Nase. Und alle haben sich nicht an die Nase gefasst von den 100 Leuten. Sondern fasst euch mal an die Nase. Die haben alle nach vorne geguckt und haben sich eben, wie er, auch an die Stirn gefasst. Das ist für mich so ein einleuchtendes Beispiel, wie wir Leben prägt. Nicht was, also unser Reden auch, hatten wir gerade den Punkt, macht auch viel aus, aber das muss durch das Leben unterstrichen werden, was wir sagen. Ich habe schon erwähnt, mein geistlicher Vater war da einfach glaubwürdig, authentisch. Und jetzt waren wir gerade am Wochenende auf der Bibelschule Prake, wo meine Frau und ich studiert haben, uns auch kennenlernen durften. Das wäre eigentlich bis heute Mittag gegangen, aber euch zuliebe bin ich früher abgereist, damit ich hier im Gottesdienst sein kann. An der Bibelschule Prake, man lernt in den 3 Jahren die Lehrer kennen, auch privat. Und ich fand es so begeisternd, diese Glaubwürdigkeit, dieses Vorbild im Leben, im Alltag, wie diese Lehrer gelebt haben. Der Schulleiter, der damals Schulleiter war, ist jetzt weit über 80, der kam gestern auch zum Interview. Und ich habe ganz viel von ihm gelernt. Der war sich nicht zu schade, die niedrigsten Aufgaben zu tun. Als Schulleiter, als Direktor hat er die Papierkörbe geleert oder solche Sachen. Oder ich war mal für Sport zuständig, für die Fußballgruppe, also da haben auch die Lehrer und Schüler dienstags, nachmittags Fußball gespielt. Und wenn ich dann mal Anweisungen gegeben habe, man müsste jetzt mal so ein tragbares 3x2 Meter großes Tor versetzen, da sind die Lehrer gerannt. Die alten Lehrer zuerst, nicht die jungen Hüpfer an Schülern. Nur so 2 Beispiele, Vorbild. Das prägt mich bis heute, weil da jemand glaubwürdig lebte, jetzt leere ich immer überall die Papierkörbe aus. Muss mir keiner sagen, das ist für mich selbstverständlich, das mache ich gerne. Also nicht nur das, ich mache auch andere gute Sachen, hoffe ich, aber versteht ihr, nicht für die niedrigen Aufgaben zu schade sein. Und das sage ich mir ganz oft, wie sollen Mitarbeiter auf einen hören, wenn man nicht selber auch bereit ist zu tun? Unser Wandel, ist er authentisch? Und auch den Frauen wird ja nur so ein kleiner Exkurs im 1. Petrusbrief ja auch gesagt, die sollen nicht durch Reden ihre Männer gewinnen für den Herrn, sondern durch ihren Wandel. Das ist gar nicht so einfach, weil Frauen können ja oft gut reden, die können ja überzeugen. Die sollen wandeln und Männer für den Herrn gewinnen. Könnte man noch viel zu sagen, aber die Zeit ist knapp. In der Liebe. In der Liebe soll Timotheus ein Vorbild sein. Wisst ihr, warum Menschen in die Gemeinde kommen? Natürlich auch wegen der Musik, gute Musik, ist aber lang nicht an erster Stelle. Vorher kommt noch die Predigt, eine gute Predigt will man hören. Aber noch wichtiger ist für viele eine gute Atmosphäre. Man fühlt sich wertgeschätzt, man fühlt sich wohl, man fühlt sich geachtet, beachtet. Man kommt gerne wieder, wenn man einmal eine Gemeinde besucht hat, aufgrund der Atmosphäre. Man spürt die Liebe. Und da kann ich auch ein Lied von singen. Ich predige ja öfter in verschiedenen Gemeinden. Es gibt Gemeinden, Ich habe schon einmal eine Gemeinde erlebt, da habe ich gefroren. Nicht, weil es so kalt war, sondern da fehlte die Liebe. Ich bin jetzt gar nicht so empathisch, aber da habe ich es gespürt, es ist kalt. Die Gemeinde ist tot. Die gibt es auch nicht mehr übrigens. Ich habe damals nur gedacht, hoffentlich werde ich nicht nochmal eingeladen. Aber die haben sie dann auch zugemacht. Und man spürte schon, hier fehlt die Liebe. Ist die vorhanden in unserem Leben? Und es ist gar nicht so einfach, auch in so einer Arbeit, wie wir sie tun, mit schwierigen Menschen. Es kommen ja keine, die Halleluja rufen und die begeistert Jesus nachfolgen und die keine Probleme haben. Es kommen ja nur problematische Menschen zu uns. Die sind ja nicht einfach zu lieben, oder? Die sind manchmal richtig nervig, anstrengend und unangenehm. Wonach sehnen die sich am meisten? Nach Liebe. Und sich dann immer wieder zu prüfen, habe ich sie lieb oder gehen sie mir auf die Nerven? Menschen spüren, ob sie mir auf die Nerven gehen oder ob ich sie liebe. Natürlich nerven sie, aber ich darf nicht da stehen bleiben. Ich bete oft um Liebe. Herr, schenk mir Liebe, damit, weil wir können es auch manchmal entscheiden. Lass ich mich, ich kann mich ja nur genervt fühlen, wenn ich so bin, dass ich genervt bin. Also ich bin ja auch schuld daran, oder? Ich könnte ja auch ihn trotzdem lieben. Wir können es mal ausprobieren. Wenn ich jemanden liebe, nervt er schon viel weniger. Ich habe vorgestern mit jemand gesprochen, eine Familie, also ein Ehepaar, die haben eine junge Frau zu uns geschickt, die jetzt bei uns ist. Und diese junge Frau kam zu uns ins Helpcenter, weil sie von dem Ehepaar geliebt wurde. Kommt aus ganz schlimmen Familienverhältnissen. Und die lebte einfach bei denen in der Familie und wurde geliebt. Am Anfang hat sie ihre Kapuze bis vorne hingezogen und man konnte sie fast nicht sehen. Und Tag für Tag hat man mehr von ihrem Gesicht und irgendwann hat sie die Kapuze abgesetzt. Und wenn sie erzählt, von welchen Menschen ist sie begeistert, dann erwähnt sie dieses Ehepaar. Die haben sie geliebt, die haben sie aufgenommen und so lange beherbergt und gepflegt und mit Seelsorge gemacht, bis sie bereit war, jetzt schicken wir sie ins Helpcenter, da wird ihr weitergeholfen und die ist auf einem guten Weg. Die Liebe hat ihr Herz erreicht. Ist das nicht, was uns auch bewegen sollte? Und ich habe euch schon von Willi erzählt, ihr könnt schon ahnen, das ist ein Mann der Liebe. Und einmal, als wir einen Gemeindekonflikt hatten, wo es wirklich so zuging im Streit mit schwierigen Typen, die einfach, mit denen man sich die ganze Zeit hätte streiten können. Und da sagte mir der Willi doch, als ich mal so mein Herz ausgeschüttet habe, also Willi, mein geistlicher Vater, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, den Namen, sagte, Uwe, hab sie einfach lieb. Oh, die gehen mir so offen weg. Hab sie einfach lieb. Das ist die beste Therapie für Menschen. Oder auch um mit Menschen klarzukommen. Es gibt ja immer schwierige Menschen, oder? Vielleicht sitzt gerade einer neben dir oder wohnt mit dir zusammen. Und oft sind die schwierigen Menschen am liebeshungrigsten. Hab sie lieb. Wo kommt denn die Liebe her? Von Gott, oder? Sympathie haben wir alle. Es gibt Menschen, die finden wir einfach sympathischer. Vielleicht auch bei den Kindern. Manche sind einfach leichter zu lieben von den eigenen Kindern und die anderen sind anstrengend und machen viel Unsinn. Die sehnen sich vielleicht erst recht nach Liebe. Wir müssen alle lieben. Ausgewogen sein. Bei Luther 1912 oder auch bei Schlachter 2000 und ist hier noch eingefügt im Geist. Ein Vorbild im Geist. Also nicht in allen Übersetzungen, aber Im Textus Receptus oder im Mehrheitstext kommt das vor, der Ausdruck im Geist. Und es ist wahrscheinlich anwendbar schon auch, dass man eine gewisse Begeisterung mitbringen sollte für den Glauben. Und wenn ich in Bibelschulen bin und da so eine kurze Andacht halte oder auch Praktikanten werbe, da mache ich oft, rede ich oft von den 4 Bs als Voraussetzung für Mitarbeiterschaft im Help Center. 4 Bs. Ich kann nicht auf alle eingehen. Das erste B ist begeistert sein von Jesus. Begeisterung. Wir brauchen Begeisterung. Das motiviert. Das steckt an. Und da können wir uns manchmal von der Welt eine Scheibe abschneiden. Anfang Dezember war ich im Dortmunder Signal Iduna Park. Ich wurde eingeladen, also ich war 40 Jahre lang nicht in einem Stadion und dann wurde ich eingeladen von einem Ältesten der Gemeinde und da bin ich mal mitgefahren und dann haben wir die Tortur auf uns genommen. Also es war ein langer Anfahrtsweg und hat einen ganzen Tag gedauert hin und zurück. Und dann saßen wir da im Stadion etwa eine Stunde vorher, knappe Stunde, und der Dortmund-Block wird ja die gelbe Wand genannt. 25.000 stehen da und schwenken ihre Fahnen eine Stunde, bevor das Spiel losgeht. Begeisterung, wenn man nicht weiß, was Begeisterung ist, dann sollte man mal da hingehen und gucken, wie Menschen Begeisterung leben. Jetzt müssen wir nicht mit Fahnen wehen, das machen ja auch manche Christen, die wehen. Aber die Begeisterung sollten wir haben für unseren Herrn, oder? Begeistert sein von Jesus steckt ja auch an. Wir sollen ja Menschen für den Glauben gewinnen. Wir sollen ja rausgehen, evangelisieren. Da müssen wir selber begeistert sein von dem, was wir auch erlebt haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, haben die ersten Jünger gesagt. Wir können es nicht lassen, wir sind so begeistert. Wenn wir verliebt sind, erzählen wir das doch auch. Oder wir erzählen von unserer Partnerin, von der wir begeistert sind. Oder wenn wir ein neues Auto gekauft haben, die Männer vielleicht mehr, oder was weiß ich, ein neues Hobby begonnen haben, wir sind begeistert. Und diese Begeisterung brauchen wir immer wieder neu, die muss immer wieder neu aufflammen für den Herrn, damit Menschen den auch kennenlernen wollen. Und wenn wir von ihm begeistert sind, fällt es uns auch leicht, Gottes Wort zu leben, oder? Das ist doch dann für uns selbstverständlich. Wir sind so begeistert vom Herrn, wir folgen Jesus gerne. Das ist nicht anstrengend, sondern man geht eine Stunde vorher ins Stadion und jubelt schon. Und bei jedem Tor sowieso und dann ist man stundenlang unterwegs. Wir waren unterwegs vom Gottesdienstende, also keine Ahnung, 1 Uhr, bis Mitternacht war ich unterwegs für das Spiel. Mache ich nie wieder, aber ich bin ja auch nicht begeistert von schon Fußballfan, aber nicht vom Stadionbesuch. Aber es ist trotzdem gut, das mal erlebt zu haben. Und ich habe gemerkt, dass diese Begeisterung wünsche ich mir für den Herrn, für den Glauben. Sind wir darin ein Vorbild in unserem Begeisterung für Jesus? Dann im Glauben. Könnten wir auch mit Vertrauen übersetzen. Wir vertrauen einer Person, wir glauben an eine Person, wir glauben seinem Wort natürlich auch. Haben wir eine Beziehung zu Jesus? Ist das wirklich ein Vertrauensverhältnis? Ich stelle immer wieder fest, bei Christen ist oft der Glaube im Kopf stecken geblieben. Die glauben schon die Wahrheiten der Bibel, aber die fühlen, erleben sie nicht so, wie sie es gern würden. Das ist irgendwie so weit weg. Das ist nicht so alltagstauglich, der Glaube oft. Haben wir eine lebendige Beziehung zum Herrn, die wir leben? Nehmen wir sein Wort ernst? Studieren wir es? Lesen wir es? Ist das wie ein Liebesbrief für uns? Oder ist das nur, ich muss es halt machen? Ich muss halt mal Bibel lesen? Nein, ich möchte kommunizieren mit meinem lebendigen Gott. Ich muss schneller werden. Der letzte Punkt in der Keuschheit. Es geht um Reinheit, besonders sexuelle Reinheit. Und das ist ja auch so ein heißes Eisen in unserer Zeit, wo man wo ich auch schon Widerstand bekommen habe. Muss man denn Dinge so deutlich beim Namen nennen? Weil wir oft so viel schon uns auch erlauben und mit der Welt liebäugeln und alles nicht mehr so ernst nehmen, sollten wir nicht da ein Vorbild sein? Aber oft ist es, dass uns eben Pornografie oder so auch belastet. Oder wir das schon dulden, vielleicht in unserem eigenen Leben, weil wir es einfach nicht schaffen, davon loszukommen. Als ich zum Glauben kam, oder bevor ich zum Glauben kam, ich hatte so gehört, Christen warten bis zur Ehe mit der Sexualität. Und ich war ja nicht der Brevste gewesen vorher und dachte dann, ja, dann kann ich mich ja gar nicht bekehren. Ich kann doch nicht warten bis zur Ehe. Der Trieb ist doch viel zu stark. Das hält mir doch nicht aus, da wird mir doch krank. So dachte ich, das geht doch gar nicht, oder? Das geht. Das ist für mich das größte Wunder. Ich habe es nicht geglaubt, aber erlebt. Und wie glaubwürdig ist das, wenn mein Freund, ein Freund von mir, der mich kannte von früher, wie schlimm ich gelebt habe, gerade mit Frauen umgegangen bin, der hat sich nicht bekehrt, aber der hat dann erzählt, der Uwe hat bis zur Hochzeitsnacht gewartet. Das konnte er nicht fassen, das fand er so begeisternd, da hat er da Zeugnis gegeben, also er evangelisiert als Ungläubiger, was Jesus tun kann. Sollten wir nicht da, ich sage jetzt nicht, das ist nicht mein Verdienst. Ich bin ein schlimmer Typ gewesen. Ich brauche den Herrn. Ich brauche den Heiligen Geist. Und an der Stelle besonders, weil da falle ich sonst. Und ich kann heute fallen, zu Fall kommen, wie viele Gottesmänner auch, die eben durch Ehebruch lahmgelegt werden für den Dienst. Das steckt doch auch in mir. Die Begierden sind doch in uns da, oder? Die können doch auch hochkommen. Ich brauche den Herrn. Ich klamme mich an Jesus. Der Heilige Geist muss mich erfüllen, damit ich nicht so lebe, wie ich leben könnte oder leben würde ohne Jesus. Die Möglichkeit wäre ja da. Deshalb kommen ja auch viele zu Fall, weil es möglich ist, zu fallen. Wer meint zu stehen, soll zusehen, dass er nicht falle, lesen wir in der Schrift. Wir sollen ja nicht fallen, wir sollen ein Vorbild sein, damit nicht andere noch mitfallen wegen uns, weil wir ein schlechtes, abschreckendes Vorbild sind. Das heißt, wir brauchen den Herrn besonders nah. Wir müssen besonders geradlinig und eng verbunden mit Jesus leben, damit er uns regiert, damit er uns bestimmt, damit wir ein Vorbild sind, was ansteckend sind für andere Menschen. Und das wünsche ich mir, dass wir das beherzigen für uns alle, was Paulus ja an Timotheus schreibt. Sei ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das sind wir nicht von uns heraus, aber das können wir zum Gebet machen. Herr, lass mich ein Vorbild sein. Natürlich ist der Herr unser größtes Vorbild. Wir sollen ja in seinen Fußtapfen wandeln. Und wenn er uns regiert, funktioniert es auch, dass wir ihm der Nachfolger ein Vorbild sein können, wo Menschen sich orientieren können. So möchte ich auch werden. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen, damit wir ein Segen sind? Ich hoffe, du bist es auch. Ich möchte sein. Amen.
Wir möchten jetzt miteinander Fürbitte halten und wer möchte und das gesundheitlich gut kann, kann sehr gerne aufstehen. Lieber Vater, wir wollen nun miteinander zu dir kommen und für unsere Mitmenschen bitten. Wir haben uns mehr und mehr an die schlimmen Nachrichten aus der Ukraine gewöhnt. Nun sind vielleicht erste Anzeichen da, dass auch die russische Seite langsam kriegsmüde wird und es zu einem Friedensschluss kommen könnte. Bitte hilft den Politikern und Militärs, die darauf Einfluss haben, dies voranzutreiben und zu einem guten Ende zu führen. Genauso bitten wir dich für inneren und äußeren Frieden im Iran und bitten für die Menschen dort, dass sich ihre Hoffnungen auf größere Freiheit doch noch irgendwann erfüllen mögen. Wir möchten dich auch bitten für die politischen Weichenstellungen, die in Deutschland gerade anstehen. Schenke du unseren Politikern Weisheit und Mut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn das notwendig ist. Nimm uns von unserem Meckergeist und gib uns mehr von deinem Geist, auch eigene Einschnitte zu akzeptieren. Für alle Menschen, die sich ehrenamtlich und beruflich für uns einsetzen, bitten wir um deinen Segen. Hilf du besonders auch den Christen, die sich für unsere Gesellschaft engagieren, gute Vorbilder zu sein durch ihr ehrliches und liebevolles Handeln. So bitten wir auch besonders für Uwe Walter und sein Team für ein segensvolles, seelsorgerliches Zusammenleben mit den Menschen, die ihm im Help Center Buchenau anvertraut sind. Lass du dort Heilung geschehen und Glauben wachsen. Segne du auch unsere Ehen und Familien und den Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Das alles schaffen wir nicht ohne deine Gnade. Gib uns dazu mehr und mehr einen neuen beständigen Geist, der sich leiten lässt und bereitwillig ist, dir zu folgen. Und gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit.
Ich werde noch einen Segen sprechen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.